Der Weg zu Holacracy, sie war jetzt nicht einfach so direkt, sondern da war zuerst für den Übergang oder als erste Idee war da bei uns eine ganz andere Idee im Kopf, nämlich die Analogie zu einer Stadt. Also wir haben damals uns damit auseinandergesetzt, was gibt es denn für andere Formen, wo die irgendwie lose gekoppelt sind, aber eigentlich schon irgendwie in dieselbe Richtung zielen. Das soll es einfacher machen zu entscheiden, eben vorwärts zu kommen, immer im Bewusstsein dessen, dass es eben vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, aber ein guter nächster Schritt und dass der nächste gute Schritt ja eigentlich um die Ecke ist. Also der wird sowieso kommen und der wird uns weiterbringen wieder. Und irgendwo strebt man, denke ich, immer Richtung Perfektion, aber man ist sich bewusst, es sind ganz viele kleine Schritte, die einfach den Weg weisen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin und ich freue mich sehr, euch heute wieder zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Ja, und mit dieser Folge kommen wir schon langsam zum Abschluss unseres Schwerpunkts zirkuläre Organisationsformen. Wir haben schon von Christian Rüther und Florentine Meyer gehört. Wir haben auch schon in unserem Podcast die Creamont-Schule besucht. Und heute sehen wir uns das Thema Holacracy noch einmal ganz genau an. Wir, das bin natürlich nicht nur ich. Ich habe mir Unterstützung geholt von Pascal Dulex. Pascal Dulex ist Culture Coach and Creative Director bei Freitag. Was Freitag macht, was er bei Freitag macht und was Holacracy damit zu tun hat, das werden wir uns jetzt genauer an. Viel Spaß! Ja, ich sitze jetzt hier in diesem Videocall mit Pascal von der Firma Freitag. Vielleicht für euch da draußen durchwegs bekannt, was Freitag so macht. Dennoch für alle, die es nicht kennen. Lieber Pascal, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Und vielleicht könntest du das kurz mal erklären, was Freitag macht und was du vor allem bei Freitag machst.
Hi Martin, ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, Freitag ist wahrscheinlich am bekanntesten dafür, Taschen aus gebrauchten LKW-Plan zu machen. Am bekanntesten deshalb, weil wir das schon seit 1993 tun. Dazwischen sind auch ganz viele andere Dinge dazugekommen, aber ich denke mal, rein visuell und von der Verbreitung her ist das das, was man am ehesten mit uns in Verbindung bringt. Am ehesten heißt, wir machen auch anderes, ist weniger bekannt. Seit nun auch schon 7 Jahren gibt es von uns auch Kleidung, allerdings nicht aus gebrauchter LKW-Plane. Das liegt nicht so nah an der Haut und irgendwie an der Befindlichkeit der meisten Leute, sondern aus rein organischen Materialien. Also unser Ziel war da, komplett in Europa Kleidung eigentlich herzustellen, die so rein wie möglich zu halten. Und das ist eigentlich eine Cradle-to-Cradle-Geschichte, also vollkommen kreislauffähige Kleidung aus den Dingen, die in Europa wachsen. Das sind in der Regel Bastfasern, also da geht es um Leinen, um Hanf, um Buchenholz, übrigens aus Österreich. Und Freitag kann ich vielleicht ganz kurz ausholen. Freitag ist ein Unternehmen, das Freitag heißt, weil das gegründet wurde mal von 2 Brüdern, die heißen Freitag, Daniel und Markus. Habe ich schon gesagt, 1993. Die sind auch immer noch Eigentümer unseres Unternehmens, aber nicht mehr im Operativen tätig, sondern konzentrieren sich auf ihre Pflichten als Eigentümerverwaltungsräte und auf Diversifikationsthemen. Und ich selber habe ich neulich gemerkt, ich bin schon ein Viertel meines Lebens in diesem Unternehmen. Bin 2010 dazugekommen. Da könnt ihr jetzt selber rechnen, was mich anbelangt, aber vielleicht wichtiger, was ich hier mache jetzt in diesem Kontext. Heute sprechen wir wahrscheinlich vor allem über Organisationsthemen, vielleicht Kulturthemen, solche Dinge. Ursprünglich ist das nicht mein Hintergrund, sondern mein ursprünglicher Hintergrund ist die Kommunikation. Mindestens habe ich das mal studiert, Kommunikation, Publizistik, Journalistik in Zürich und Hamburg. Und habe dann auch lange auf dieser Seite gearbeitet, also lange auf Agenturseite, so im Beratungsbereich, dann zunehmend so Public Affairs, Krisenkommunikation, hier in Zürich meistens, dann noch in London. und habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich meine Zeit irgendwo verbringen will, wo ich wirklich das Gefühl habe, ey, da möchte ich die auch verbringen. Da suche ich irgendwie was ich vielleicht noch mehr fühle, als beratend tätig zu sein für eine Reihe von Unternehmen, die mir mal näher liegen und mal vielleicht wenig näher. Und hier habe ich dann die Kommunikation ursprünglich übernommen, habe dann das so stückweise, hat sich das ein bisschen verbreitert Richtung Marketing. Dann habe ich mal gewechselt, Innovation, war ich Innovationsleiter. Das ist auch schon eine Weile her. Und dann, damals war man eine Geschäftsleitung von so 7 Leuten. Und da lief dann einiges so ein bisschen nicht mehr ganz so rund, wie es eigentlich sollte. Und es gab eine größere Organisationsentwicklung. Und da bin ich dann auch in dieses Feld eigentlich reingekommen. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das war so 2014, 15. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mich das sehr reizt. Also vielleicht nicht die Aufgabe, jetzt ein Produkt oder eine Kampagne zu entwickeln, sondern eine Organisation, dass vielleicht das viel der größere Hebel ist und oder sein kann. Und seither ist das auch so ein richtiges Steckenpferd, kann man, glaube ich, sagen, geworden. Daneben bin ich heute aber immer noch auch in diesem, also es hat sich auch so ein bisschen von der Kommunikation immer verbreitert, bin ich in dem Bereich Creative Direction oder wie wir das nennen, Brand Guidance tätig. Also wo es wirklich um die Frage geht, was ist denn unsere Marke und wie äußert sich das in allem, was wir tun? Das ist, glaube ich, vereinfacht gesagt, die Aufgabe.
Sehr, sehr lässig. Du hast gesagt, du warst vorher auch schon noch bei Freitag auch in anderen Themen tätig, hast aber den Reiz in der Organisationsentwicklung irgendwie auch gefunden. Jetzt hast du gesagt, natürlich ist es ein größerer Hebel, aber was macht denn den Reiz daran aus, eine Organisation weiterzuentwickeln, weiterzubringen, vielleicht auch neu aufzustellen?
Ja, es ist entscheidend natürlich dafür, also erstens mal für das Gefühl, das die Leute haben, wenn sie arbeiten, also für mein eigenes ja inklusive. Und es ist entscheidend im Hinblick darauf, was aus der Organisation auch rauskommt. Also weil eine Organisation, die besteht ja eigentlich nur, weil wir was Bestimmtes tun wollen oder erreichen wollen. Eine Organisation für sich selber hat auch kein Bewusstsein oder sowas. Das sind ja nur die Leute, die hier arbeiten, die diese Organisation dann auch formen. Und das heißt, alles, was die Organisation macht, das wird ja eigentlich von den Leuten, von den Menschen gemacht, die hier arbeiten. Und deswegen ist das absolut der größte Hebel, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie schaffen wir es, dass diese Menschen gut zusammenarbeiten können? Also wie schaffen wir es, dass die kollaborieren, kooperieren, dass die sich hier wohlfühlen? Und wie gesagt, immer inklusive mich selber. Das tangiert mich ja unmittelbar. Das ist so, glaube ich, vereinfacht gesagt, der Hebel.
Jetzt hat ja Freitag, wie unser Schwerpunkt ja schon sagt, vielleicht eine Organisationsform, die noch nicht so oft eingesetzt wird, natürlich immer öfter. Wie funktioniert denn bei euch die Organisation und was ist vielleicht auch oder vielleicht auch für euch nicht mehr das Besondere dran?
Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wenn man jetzt die heutige Organisation beschreibt. Also vielleicht muss ich kurz ausholen und sagen, was hat uns denn überhaupt bewogen, diesen Weg zu beschreiten? Weil ich würde mal heute, wenn ich heute den Status quo beschreiben müsste, dann würde ich sagen, wir sind in einer Transformation Richtung Selbstorganisation. Diese Transformation, die hat aber schon lange begonnen. Also die hat vor, sag mal, wahrscheinlich 5, 6 Jahren begonnen. Die wird aber auch wahrscheinlich nie zu Ende sein, weil da gibt es immer wieder neue Dinge, die man entdeckt, vielleicht lernt, die man regeln muss oder anders regeln möchte. Und wir waren lange Zeit wirklich sehr traditionell, wie du es gerade auch geschildert hast, als Alternative traditionell organisiert. Heißt also ganz klassisch CEO, Geschäftsleitung und Abteilungen, die dann zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, da gibt es mehrere Dinge, die bemerkenswert jetzt sind bei uns. Also das eine, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, die beiden Gründer und Eigentümer, Daniel und Markus, das sind beides Kreative. Das heißt, das ist eigentlich die Konstante, die wir haben seit jetzt 28 Jahren. Das ist schon mal was Besonderes, glaube ich, weil das ist was anderes, Kreative zu haben, die sich irgendwann oder relativ früh gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich gar nicht Geschäftsführer sein, sondern wir holen uns Manager oder Leute, die das Geschäft führen und die diese klassischen Disziplinen abdecken. Aber unsere Stärke liegt nicht da, sondern unsere Stärke liegt in der Gestaltung von Dingen. Also das ist das eine, was speziell ist. Und das andere, glaube ich schon, dass das auch ein Mindset ist, das Gestalterische, was man heute auch stark spürt. Also im Moment all die wirklich ganz, ganz großen Herausforderungen, die haben mit Gestaltung auch zu tun oder die Lösung hat mit Gestaltung zu tun. Man muss irgendwie Dinge, Prozesse neu gestalten. Und ich glaube schon, dass das bei uns auch ein Stück weit mitverantwortlich ist dafür, dass wir eben relativ früh diesen, je nachdem, wenn man es anschaut, also unkonventionell bis mutigen Weg gegangen sind. Also zu sagen, hey, wir kehren diesen traditionellen Formen den Rücken und versuchen mal ganz anders zu denken. Und dieses andere, das ist dann wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage, also der Weg Richtung Selbstorganisation, was bedeutet der eigentlich? Also der bedeutet ja im Kern mal, dass man überhaupt davon ausgeht, dass sich Leute selbst organisieren können. Das war damals schon auch so eine Grunddiskussion, die wir hatten. Und damit einhergehend halt schon die Beobachtung, die Leute sind ja fähig, also jetzt mal abseits des Berufslebens, sich selber zu organisieren. Also es gibt ja kaum Leute, die das nicht tun. Und das ist eigentlich ganz normal. Aber wenn man dann in die Arbeitsumgebung kommt, dann wird das meist verlassen und dann gibt es irgendwelche Gründe, meist wahrscheinlich tradierte, irgendwie in der Vergangenheit liegende, wieso das jetzt anders sein soll. Gleichzeitig ist aber für uns als kleines Unternehmen die Umgebung immer über die Jahre schon anspruchsvoller geworden. Also wir sind 250 Leute, die Mehrzahl sitzt in Zürich, aber wir haben eine ziemlich hohe Komplexität im Unternehmen. Also wir sind weltweit fast tätig. Wir setzen uns oder entsprechend sind wir mit ganz unterschiedlichen Entwicklungen oder auch kurzfristigen immer wieder konfrontiert. Also vereinfacht gesagt ist es wahrscheinlich schon diese Erkenntnis, dass diese Komplexität irgendwann wahnsinnig anspruchsvoll wird, für eine kleine Gruppe von Menschen zu handeln. So. Und das war damals, glaube ich, mit ausschlaggebend, dass wir uns gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir doch von diesen, sage jetzt mal, 7 Köpfen in der Geschäftsleitung eher umschwenken und sagen, lass uns so die ganze Intelligenz der Organisation anzapfen. Und dann war die Frage vor allem, ja, wie machen wir denn das am schlausten? Und da angeknüpft für uns, also der Weg zu Holacracy war jetzt nicht einfach so direkt, sondern da war zuerst für den Übergang oder als erste Idee war da bei uns eine ganz andere Idee im Kopf, nämlich die Analogie zu einer Stadt. Also wir haben damals uns damit auseinandergesetzt, was gibt es denn für andere Formen, wo die irgendwie lose gekoppelt sind, aber eigentlich schon irgendwie in dieselbe Richtung zielen. Und eine Analogie war halt die der Stadt, die hat uns gut gefallen. Auch deswegen, weil eine Stadt, ich glaube so Handgelenk mal Pi, auch immer die Produktivität vergrößert, je größer sie wird und nicht, wie man so gemeinhin, glaube ich, auch bei Unternehmen beobachten kann, verkleinert. Also je größer Unternehmen werden, desto kritischer wird es eigentlich, glaube ich, mit der Produktivität im Allgemeinen. Ja, das und deswegen haben wir uns erstmal an der Stadt orientiert und da uns versucht, entsprechend aufzustellen.
Du hast jetzt erwähnt, ihr habt dann nach dieser Stadtanalogie euch auch für Holacracy als Unternehmensorganisationsform entschieden. Vielleicht könntest du ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte davon erklären. Was ist Holacracy genau? Wie funktioniert das? Und vor allem, wie funktioniert das auch bei euch?
Bei der Stadt war das so, dass wir ganz viele Dinge selber gesucht oder entwickelt haben, wo wir auch teilweise dann gescheitert sind, die wir auch schon im Verdacht hatten, dass die irgendwo existieren. Kann ja nicht sein, dass man irgendwie als Zürcher Kleinunternehmen als einziges mit solchen Fragen konfrontiert ist. Und dann sind wir auf Holacracy irgendwann gestoßen und haben gemerkt, ja, das ist eigentlich ein Modell oder, sag mal, Soziokratie im Allgemeinen, die sich schon mit ganz vielen Fragen auseinandergesetzt hat. Und jetzt vereinfacht gesagt, also Holacracy erstmal gibt es nur, weil sich jemand mal Gedanken zur Soziokratie gemacht hat, die ja wesentlich älter sind. Und Holacracy ist in dem Sinne eigentlich eine gewisse Form der Soziokratie, eine gewisse Ausprägung, die halt auch noch mehr oder weniger getrademarkt wurde. Aber also glaube ich, im Grunde genommen kann man von denselben Ausprägungen, die typisch sind, jetzt ausgehen. Das eine ist dieses Verteilen der Autorität, also dass man davon ausgeht, dass Autorität da sein soll, wo Wissen ist oder wo Know-how, wo Expertise ist und nicht jetzt im Vergleich mit traditioneller Organisation vielleicht einfach gebündelt ist in Chefs, Abteilungsleiterinnen. was auch immer, eine Person. Sondern das ist eigentlich eher so, dass dann das Zweite in Rollen vielleicht auch organisiert ist. Also eine typische Eigenschaft von diesem System ist, dass sie in Kreisen und Rollen organisiert sind. Und diese Kreise, das ist ein weiteres Merkmal, die sind üblicherweise doppelt verlinkt. Also da gibt es so eine Ausgangs- und Eingangslogik, grob gesagt. Und dann gibt es weitere Dinge. Eines ist, dass die Produktivität dieser Kreise oder der Organisation insgesamt zum Beispiel gefördert werden soll, indem man nicht die perfekte Lösung jeweils sucht, sondern eigentlich die naheliegendste oder die, auf die sich alle einigen können. Und einigen, das ist ganz zentral, heißt eben nicht, dass sich alle einig sind im Sinne, wir haben Konsens, also wir sind alle ein und derselben Meinung, sondern wir haben, das ist sprachlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eher Konsent. Also eigentlich ist es eher so, niemand sieht einen triftigen Grund, weshalb diese Änderung kein gangbarer Weg wäre. So, ne? Und das soll es einfacher machen zu entscheiden und eben vorwärts zu kommen, immer im Bewusstsein dessen, dass es eben vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, aber ein guter nächster Schritt und dass der nächste gute Schritt ja eigentlich um die Ecke ist. Also der wird sowieso kommen und der wird uns weiterbringen wieder. Und irgendwo strebt man, denke ich, immer Richtung Perfektion, aber man ist sich bewusst, das sind ganz viele kleine Schritte, die einfach den Weg weisen.
Das heißt, einer der wichtigsten Eckpunkte ist auch neben den Rollen, den Kreisen, wie du gesagt hast, diese, finde ich, sehr, sehr interessante Entscheidungsfindung, nämlich die Abwesenheit von Dissens in Wirklichkeit. Also wenn nichts wirklich Triftiges dagegen spricht in einer Entscheidungsfindung und es naheliegend ist, dann macht man das einfach. Wird man dadurch irgendwie auch schneller in der Entscheidungsfindung? Klassisches Business-Speech agiler?
Idealerweise ja. jetzt nach 5 Jahren würde ich sagen, hat aber bei uns nicht immer so funktioniert oder funktioniert nicht immer so, ist von vielen Dingen abhängig. Das eine ist ja, dass man dieses Bewusstsein hat. Das ist ja fast schon so wieder ein Mindset eigentlich, wie man an Dinge rangeht und dass man sich auch in gewissem Sinne entspannt, wenn man merkt, ich habe eigentlich noch eine bessere Idee, aber es ist jetzt so, dass wir erstmal das umsetzen, was jetzt gerade auf dem Tisch ist. Also eine bessere Idee ist eigentlich nie ein Grund, um was zu stoppen. Sondern dann ist man halt aufgefordert, diese bessere Idee, also vielleicht ist sie ja dann besser, vielleicht auch nicht, aber die halt selber dann zu lancieren als nächsten Schritt. Also das ist, glaube ich, dieses Mindset ist eine Voraussetzung. Dann eine andere Voraussetzung ist, dass diese Prozesse immer eine Moderation brauchen. Und in der Moderation, da liegt wirklich eine große Kraft. Das ist mitentscheidend, glaube ich auch, dass man schnell vorankommt. Und dann glaube ich auch, dass man, also Holacracy hat jetzt schon auch so eine, ich sag mal, was ich noch nicht gesagt habe, sind eigentlich zwei unterschiedliche Logiken, die da im Alltag spielen. Das eine ist eigentlich eine Logik, die aufs Operative abstellt, also wo man sagt, ich, Englisch vielleicht in the job, also ich befinde mich in meinen Rollen und tue meine Arbeit. Und das andere ist on the job, also ich im übertragenen Sinne, ich steige so ein bisschen auf und gucke runter auf die Organisation und überlege mir, ist da noch alles so, wie es sein soll? Oder habe ich irgendwo eine Spannung? Das ist so ein geflügeltes Wort in Holacracy. Also habe ich den Eindruck, da könnte man irgendwie was besser lösen, als es heute ist. Und diese Dissonanz oder dieser Unterschied zwischen heute und dem, was ich mir überlege, was besser sein könnte, das nennt man eben so diese Spannung, die es dann zu lösen gibt. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft auch von Holacracy, die dazu führt, dass man dieselbe Logik, die ich mit diesem zwar nach Perfektion streben, aber einfach gut leben können mit dem Imperfekten, die das auch auf Organisationsebene nimmt. Also und auch sagt, entspann dich mal, du brauchst jetzt nicht das perfekte Organigramm entwickeln, sondern ich definiere jetzt mal die Instrumente, die dann alle haben, um die Organisation laufend weiterzuentwickeln. Von deiner Frage komme ich jetzt kurz darauf, weil in diesem Prozess ist schon auch, ich sag mal, viel drin, man vielleicht auch mal ins Detail ein bisschen abdriften kann. Und ich würde jetzt mal sagen, es zieht ja ein bisschen auf die Produktivität. Ist man denn produktiver schnell im Entscheiden? Im Idealfall habe ich gesagt ja. Und im gegenteiligen Fall kann das natürlich dazu führen, alle haben die gleichen Instrumente in der Hand und können in dem Sinne natürlich auch viel Zeit damit verbringen, Dinge zu, sag mal schon, zu verbessern, die aber vielleicht gar nicht so spielentscheidend sind dann für den Output der Organisation. Und das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, gibt's oder gab's bei uns schon auch immer wieder. Und die Kunst liegt dann, glaube ich, schon darin, das auch irgendwie zu sehen, zu benennen und irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden, wie man das vielleicht in Zukunft wieder besser macht.
Ja, sehr spannend, ja. Was du jetzt angesprochen hast und was ich super interessant finde, ist so dieses Thema, welche Learnings gibt's da? Also ich nehme an, so ein ganzes Unternehmen auf eine neue Organisationsstruktur umzustellen, ist ja ein langwieriger Prozess und wer weiß, vielleicht nie abgeschlossen. Aber kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was waren denn da so Dinge, die dich vielleicht auch überrascht haben, aber auch Dinge, die ihr gelernt habt und Dinge, wo du dir denkst, okay, eigentlich sind vielleicht Nachteile entstanden, aber auch irgendwie Dinge, wo du sagst, okay, wow, das funktioniert jetzt so viel besser dadurch. Viele, viele Fragen, ich weiß, aber natürlich ein spannendes Thema.
Bei den Voraussetzungen, was meines Erachtens schon jetzt auch in der Beobachtung von anderen Organisationen eine wichtige Komponente ist, dass man wirklich die absolute Unterstützung spürt der ultimativen Entscheidungsträger. Und das sind bei uns natürlich die Eigentümer. Viele Unternehmen gibt es, die auch dann vielleicht so mal zählen als Experiment, so mit Holacracy ausstatten und dann mal gucken und so. Das stelle ich mir immer schwer vor und das höre ich auch von diesen Leuten in diesen Unternehmen, weil da immer die Frage ist ja, wie anschlussfähig ist denn so eine Logik, weil die steht ja schon in großem Kontrast zu vielen Dingen, die in der traditionellen Organisationsform sind. Und bei uns jetzt war deshalb auch das war eigentlich schon ein Learning aus dieser Stadtgeschichte raus. Also, dass wir erst einmal dieses absolute Commitment brauchen. Dann auch haben wir uns das selber auferlegt in der damals, also mittlerweile ehemaligen Geschäftsleitung, dass wir gesagt haben, wir müssen uns erstmal unter uns darüber klar werden, wollen wir das? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns auch dahinter stellen, auch wenn wir alle viele Fragen haben und Unklarheiten und die auch, die auch irgendwie besprechen müssen. Also man kann ja dann das nicht einfach ignorieren. Das sind total essentielle Fragen, die sich dann auch quer durchs Unternehmen ziehen. Das heißt, wir haben nach einer Form gesucht, wie wir diese Fragen immer konstruktiv und möglichst gelassen diskutieren können. Das ist uns natürlich nicht immer gelungen, aber ein wichtiger Schritt war da, dass wir uns begleiten lassen haben von der Agentur, von der österreichischen Agentur, übrigens Dwarfs & Giants heißt die, die halt auf diesem Gebiet wirklich top unterwegs sind. Und das war ganz entscheidend, glaube ich, für uns, dass wir alle unsere Ungewissheiten in der Geschäftsleitung, aber dann auch im gesamten Unternehmen immer an so eine externe Stelle delegieren oder richten konnten. Weil das nimmt ganz viel Spannung aus dem Unternehmen raus, die du wahrscheinlich hast, wenn du selber Experten etablieren möchtest. Weil dann hast du immer so ein bisschen Parteien und da schwingt halt einfach vieles mit. Gleichzeitig war es schon unser Ziel, dann möglichst schnell selber fit zu werden. Und eigentlich so ein Agile-Team hieß es dann, heute heißt es Holacracy Specialists, also interne Experten eigentlich zu haben. Aber bis heute ist es für uns zentral, immer wieder externe Blickwinkel mit einzubeziehen, Experten. Das machen wir beim Onboarding. Das ist zum Beispiel ein weiteres Learning. Ne? Du musst natürlich beim Onboarding schon darauf achten, dass die Leute, die neu dazukommen, wirklich irgendwie auch verstehen, worum es hier geht. Da haben wir einen eigenen Case mittlerweile entwickelt. Das ist immer so ein zweitägiges Training, das die Leute dann durchlaufen, wo man sich wirklich aus dem Alltag rausnimmt und voll mit dieser auch eigenen Terminologie und eben Logik befasst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da überall das Ende der Fahnenstange erreicht haben, ne? Aber das ist einfach so, überall sind wir auf dem Weg und versuchen das irgendwie kontinuierlich zu verbessern. Ein weiteres Learning, glaube ich, war jetzt auch für mich persönlich, also wenn man jetzt von der traditionellen Hierarchie kommt, ist ein ganz zentrales, also auch, ich glaube, so ein bisschen Standardbegriff, den man dann so bringt, ist okay, Power Shifts der vorherigen Führung. Und ich würde sagen, ja, das ist ein zentrales Thema. Gleichzeitig ist das auch ein zentrales Thema für alle anderen, weil also es geht einfach um ein neues Verständnis von Macht. Und Macht an und für sich, glaube ich, auch, ist ja nicht Und ich will jetzt nicht sagen, dass das entweder positiv oder negativ ist. Also Macht gibt es einfach. Und in dieser Organisationsform oder wichtig, glaube ich, in jeder Organisationsform ist ja, möglichst sichtbar zu machen, wo ist denn die Macht und das auch zu legitimieren, wo die ist. Auch da sind wir auf dem Weg, denke ich, für dieses Wort Power Shift auch, also diese auch aus Sicht des Individuums vielleicht Entwicklung zu einem neuen Verständnis oder auch Selbstverständnis, die, wie gesagt, ist für mich zwar auf Ebene der ehemaligen Führung schon zentral, aber gerade in unserer sehr heterogenen Belegschaft, wo man ja auch Produktionsmitarbeitende und so hat, ist es für mich genauso essentiell auf der anderen Seite. Also auf den Leuten, die bisher eben einfach nur Befehlsempfänger, Empfängerinnen waren, da irgendwie anzusetzen und dieses Verständnis zu fördern. Und das ist für mich eben auch, das ist, glaube ich, für alle klar, das ist ein langer Zeithorizont, dass wirklich diese Transformation, die über Jahre dauert, das ist aber wichtig. Ja, Learnings, ich meine, es geht dann weiter. Was für mich zum Beispiel interessant war und immer noch ist, ist, dass in dieser Welt der Selbstorganisation auch ganz viele Türen aufgehen, jetzt Richtung andere Unternehmen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen. Ich meine, da tauscht man sich in einer für mich ungewohnten Offenheit aus. Also ich war immer wieder oder bin immer wieder froh, eigentlich einfach von anderen lernen zu können, gucken, wie die das machen und umgekehrt bestimmt genauso. Also ich werde auch immer wieder da angesprochen und aber erlaube mir das auch selber und das ist teilweise verblüffend zu sehen, dass sich auch selbst, ich sag mal, Unternehmen, die im selben Teich fischen, auf Ebene der Organisation dann komplett offen austauschen, Modelle, Gehaltsmodelle, was auch immer, irgendwie teilen und gucken, ja, guck mal, wir machen so und sich Inspiration holen. Da hatte ich davor jetzt nie, war aber natürlich auch nicht in dieser, in der Materie jetzt so aktiv. Also deswegen ist das vielleicht auch so ein eingeschränktes Bild, aber finde ich total inspirierend, eigentlich das immer wieder zu sehen.
Es ist natürlich ein Weg, das Ganze umzustellen. Das kommt ganz klar raus. Das ist längerfristig. Und du hast natürlich auch gesagt, beim Onboarding und bei allen Mitarbeitenden ist das ja eine Riesenumstellung. Gibt es da irgendwie Tendenzen oder hat es das gegeben? Dann nennen wir es Resistenzen dagegen ein bisschen. Also so informelle Strukturen, die da vielleicht aufgetaucht sind, wo dann trotzdem klassisch 5 Leute berichten an einen und dann nennt man das halt auch einen Circle. Oder gab es da irgendwas in die Richtung? Oder ist das einfach nicht aufgetaucht? Und oder wurde das vielleicht sogar aktiv irgendwie so gut kommuniziert, dass das gar nicht aufgekommen ist?
Nee, ist auf jeden Fall ein Thema, das uns begleitet seit Einführung. Also seit Einführung, weil ich sage jetzt mal auch von der alten Führung, obersten Führung jetzt nicht alle nur einfach glücklich waren, dass wir diesen Weg beschritten hatten. Das hat teilweise ist jetzt schon fast zu viel gesagt. Das hat in Einzelfällen dann auch dazu geführt, dass die Leute das Unternehmen verlassen haben. Das waren aber ganz, ganz wenige. Aber gerade wenn es auf dieser Stufe ist, gibt es natürlich viel, viel Diskussionsbedarf. Also kreiert das viel Spannung rund um eben auch das Verständnis, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ich glaube, das wird uns immer begleiten, weil das ist Teil, also gerade wenn man irgendwie auch wächst und immer wieder neue Leute quer reinkommen, das ist einfach Teil des Menschen. Also ich glaube, dahinter diesen Spannungen steht ja ganz häufig auch die Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich oder wie sehe ich denn meine Person, Persönlichkeit jetzt im Kontext dieses Kollektivs, das ich da sehr. Ist das eher eine egozentrierte Herangehensweise oder ein Selbstverständnis, auch jetzt Führungsverständnis, oder ist man da weiter und sieht eben sich als Teil eines Kollektivs und agiert entsprechend? Und da sind wir auch da wieder, ne, sind ja auf dem Weg und gerade diese Themen Führungsverständnis und so, die sind Themen, die absolut aktuell sind jetzt bei uns, wo wir auch immer wieder Input suchen, uns weiterbilden, Leute holen, die mit uns arbeiten, uns austauschen. Wir hatten auch, also bei uns gibt es diesen Begriff der Schattenhierarchie, weil das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was du ein bisschen geschildert hast gerade. Also, dass man eigentlich ein Organigramm hat und dann aber irgendwie gibt es auch noch so informelle Wege, die aber sehr effizient sein können, wenn man sich dann da, also wenn man in diesem Netzwerk ist. Und das ist auch sowas, was man immer wieder mal beobachtet und mal akuter wird und so. Und gerade sind wir zum Beispiel auf der obersten Führungsebene dabei, auch dann eine bewusste Verbreiterung der obersten besser, ja, wirklich Führungsverantwortung zu schaffen, dass es eben weniger auch möglich ist, weil ist natürlich so, je enger das Ganze ist, je eher oder je mehr Dinge an einzelne Personen gekoppelt sind, ich glaube, desto anfälliger wird ein System auch auf genau diese Dinge, die du da ins Spiel gebracht hast. Und unser Weg geht eindeutig in die andere Richtung, dass wir das bewusst eben zu benennen oder sichtbar zu machen versuchen, weil auch es gibt häufig das Missverständnis, dass Holacracy nicht hierarchisch ist. Was aber eben ist ein Missverständnis. Also es ist einfach so, dass die Hierarchie anders organisiert wird oder eben die Autorität, das gefällt mir eigentlich besser, eben verteilt wird und so verteilt wird, dass man sie im Prinzip nicht mehr einfach bündeln kann und sagen kann, okay, ich mache das jetzt, ich hole das wieder zu mir, sondern dass eben das bei Experten liegt. Ja, das ist schon fast auch ein bisschen Learning, muss man sagen, dass die Begrifflichkeit der Führung oder des Leaders oder der Autorität und so teilweise bei uns sehr, sehr negativ konnotiert war oder vielleicht immer noch ist, aber im Grunde genommen ja gar nicht jetzt oder vielleicht sogar wertfrei ist oder man kann es auch umdrehen und sagen, also in einem Unternehmen brauchst du eine Führung. Es geht nicht ohne. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und wichtig ist einfach, dass die eben legitimiert ist, dass sie sichtbar ist.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie ihr das bisher gemacht habt. Wir haben aber auch schon so ein bisschen erarbeitet jetzt. Das ganze Ding ist natürlich ein fortlaufender, vielleicht sogar immer währender Prozess quasi. Wo soll denn die Reise jetzt in nächster Zeit hingehen? Was sind denn so Dinge, die wichtig sind für euch? Und vielleicht auch basierend darauf, hast du ja vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man denn sowas aufziehen kann. Natürlich ist das ein Riesending, aber vielleicht kannst du ja ein, zwei Sachen, die man besonders beachten muss, irgendwie da rauspicken.
Ich glaube, wir versuchen, was ich gerade ein bisschen geschildert hatte bezüglich Verbreitung der Führung, wir versuchen, glaube ich, da auch jetzt weitere Alternativen einzuführen zur, sag mal, personenbezogenen Benennung von, oder wie sagt man, also bei Holacracy ist es eigentlich so, dass gewisse auch Führungsrollen in der Regel dann von einzelnen Personen bestimmt werden. Okay, du führst das jetzt, also Lead Link heißt die Rolle. Das ist eine dieser beiden Verlinkungsrollen, die ich anfangs erwähnt hatte. Und da sind wir gerade dabei, das zu ersetzen durch das Prinzip der offenen Wahlen, das eigentlich aus der Soziokratie kommt. Das heißt, dass man eigentlich eine andere Form der Legitimation da noch schafft und eben auch vielleicht das nochmal besser für die Zukunft schafft, vielleicht auch negative Entwicklungen zu verhindern oder denen vorzubeugen. Dann ist aber, und das ist fast schon eine Überleitung zum anderen Aspekt der Frage, ist es so, dass uns anfangs gar nicht so bewusst war, als wir diesen Weg beschritten hatten, was das alles nach sich ziehen kann, wenn man sich da mal auf den Weg macht. Also man fängt an, wirklich Prozesse zu überdenken, komplett umzubauen, aber auch eben, also Prozesse, die weitreichend sind, da geht es um Feedback-Prozesse zum Beispiel, ne? Also wie funktioniert das eigentlich? Wie qualifiziert man Leute, wenn man nicht mehr diese personenbezogenen Hierarchien hat? Und da sind wir, ja, ich glaube, schon ein Stück weit gekommen. Gerade sind wir dabei, OKRs einzuführen, als wirklich auch Zielsystem, sagt man, übergreifendes System, das auch wieder Transparenz schafft und das vor allem auch im Grunde ein gemeinschaftliches Zielvereinbarungssystem ja ist. Also wo man als Gemeinschaft sagt, okay, das ist einerseits das Ziel und auf der anderen Seite eben verbindliche Resultate, also messbare Resultate zu formulieren versucht und das dann auch regelmäßig trackt und prüft, was haben wir denn geschafft? Das heißt, oder wir wollen eigentlich hin zu relativ kurzfristigen Zyklen, wo man immer wieder justieren kann, was machen wir gerade, was nehmen wir sonst nächstes vor, also was entspricht am meisten dem, dass wir uns in die richtige Richtung weist, Richtung unserer übergeordneten Ziele. Also OKRs ist jetzt was bei uns jetzt nach 5 Jahren Holacracy aufkam, kann man aber natürlich auch ohne Holacracy einführen, das hängt jetzt nicht daran. Aber für mich sind so, also wenn ich jetzt jemanden beraten müsste, der sich auf der grünen Wiese oder vielleicht auch auf einer ganz klassischen Form der Unternehmensorganisation einfach Gedanken macht, wie könnte es denn weitergehen? Wenn ich da beraten müsste, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, guck dir doch mal an, was zum Beispiel die Soziokratie ganz allgemein zu bieten hat. Das ist ja eigentlich wie so ein, jetzt nicht despektierlich gemeint, so ein Bauchladen mit einfach ganz verschiedenen Dingen, die man auch, glaube ich, für sich isoliert einfach mal checken kann und dann vielleicht mal implementieren kann. Und dann folgt daraus vielleicht das Nächste. Und so, glaube ich, kann man sich auch Stück für Stück irgendwie was zusammenbauen, was wirklich Spaß macht. Und man überfordert sich vielleicht auch nicht mit der ganz großen Anrichte dann, wenn man sagt, okay, jetzt die ganze Organisation stellen wir jetzt um, bam, dann ist das natürlich mit super viel Aufwand, mit super viel Irritation, Lernbedarf, also ja, allem, was damit schwingt, verbunden. Wir haben zum Beispiel uns für Holacracy insgesamt fast ein Jahr dann Zeit genommen oder so 9 Monate, bis wirklich alle Kreise dann angefangen haben. Und das heißt ja dann erst, man beginnt. Also das heißt ja dann noch nicht, dass es jetzt irgendwie, das läuft alles fein, sondern da beginnt es dann und es stottert noch und man braucht noch Beratung und Diskussion. Also ich glaube, genug Zeit ist auf jeden Fall auch ganz nett.
Genug Zeit und quasi das Wesen von Holacracy oder Soziokratie, wie wir ganz am Anfang des Gesprächs erarbeitet haben, zu leben, nämlich die nächstgelegene Lösung zu nehmen und nicht gleich auf die perfekte zu denken, sondern auch mal schauen, das bringt mich weiter und dann kann man ja auf die nächst höhere Stufe schauen. Sehr, sehr schön, ja.
Auf jeden Fall. Das ist was eben, kann ich auch immer nur betonen, glaube ich, auch aus meiner ganz individuellen Sicht, das finde ich was extrem Befreiendes. Also es nimmt ja so viel Druck weg. Im Vergleich zu klassischen Reorganisationen, die ich auch häufig erlebt hatte davor, wo man immer versucht, diesen einen Wurf irgendwie zu landen und dann aber, weiß nicht, gleichen Tags, eine Woche später, aber bald auf jeden Fall merkt, ja, perfekt ist es auf jeden Fall auch nicht, aber jetzt lass uns das mal trotzdem irgendwie so machen. Und die ganze eben Irritation und alles, was da entsteht, wenn man das irgendwie ein Stück weit, einfach runtertemperieren kann und sagen kann, hey, lasst uns alle mal ein bisschen entspannen. Wir haben ein System, das uns da hilft. Und im Zweifelsfall vertrauen wir einfach diesem System, dass das dann die richtigen Instrumente bereithält, um uns weiterzubewegen. Das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl.
Sehr, sehr schön. Sehr schön. Mir bleibt eigentlich nur mal eine Frage, die bei uns traditionell so ein bisschen schon das Ende einläutet. Nämlich, hast du für unsere Hörerinnen oder Hörer irgendeine Buchempfehlung auf Lager? Das muss jetzt nicht mit Holacracy, Soziokratie zu tun haben. Irgendetwas, das du gerne gelesen hast in letzter Zeit, was du uns mitgeben kannst.
Ich habe zwei komplett unterschiedliche Empfehlungen, die mir gerade im Kopf sind. Das eine, weder kenne ich ihn noch kann ich ihn wirklich einschätzen, aber es hat mir jetzt gerade sehr geholfen im Verständnis dessen, was gerade abgeht. Da geht es um Klima. Das ist das Buch von Bill Gates zum Klimawandel. Und das andere ist was komplett anderes, aber das hat, kann man fast als historischen Roman lesen, aber das ist die Autobiografie von Quincy Jones. Den kennt man, auch wenn man ihn nicht kennt, kennt man den, weil man Michael Jackson kennt und er ist der Mann, der ihn wahrscheinlich wirklich groß gemacht hat oder die großen Alben produziert hat. Aber ja, das Verblüffende ist eben, er hat auch 1000 andere Sachen gemacht, die man auch kennt, aber auch nicht weiß. Also er war schon mit Frank Sinatra unterwegs und davor schon noch viel stärker im Jazzbereich und ist bis heute eine absolut, also für mich unfassbar schillernde Figur. Und er kann auch sehr gut erzählen. Deswegen unbedingt seine Biografie lesen. Und mittlerweile wurde die auch verfilmt. Ich glaube, auf Netflix ist auch ein Teil davon zu sehen. Kann man sich natürlich auch geben, aber lesen ist viel, viel besser.
Sehr cool. Natürlich für euch da draußen, die verlinken wir wieder beide in unserer Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr da näher schauen, was Pascal denn so interessiert am literarischen Markt da draußen. Jetzt gibt es eine allerletzte Frage, die traditionell in jedem Interview ever die letzte Frage ist. Lieber Pascal, gibt es irgendetwas, das du noch loswerden möchtest? Irgendwas, das du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? Irgendetwas, was dich vielleicht auch gerade bewegt oder woran du denken musst?
Ich bleibe ein bisschen im Thema jetzt gerade. Also jetzt nicht in den literarischen Tipps, sondern in dem, was wir ein bisschen gesprochen haben. Ich sehe in der Kollaboration, in der Kooperation, in der Offenheit eine unglaubliche Kraft. Und ich würde euch alle auffordern oder dafür begeistern wollen, das auszuprobieren und einfach im Zweifelsfalle Leute anzuschreiben und Dinge zu erfragen. Und im Zweifelsfall, auch wenn ihr selber angefragt werdet, immer maximal viel zu geben, weil das lohnt sich und das kommt zu euch zurück. Und das ist für mich der Grundstein für eine erfolgreiche Kooperation, die wir auch wirklich auf allen Ebenen brauchen.
Das sind wunderbare Schlussworte. Lieber Pascal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses unglaublich aufschlussreiche Gespräch und alles, alles Liebe in die Schweiz. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank auch dir. Danke, Maxi.
Ja, lieber Pascal, nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für die Insights, die du uns da bei Inside Impact geliefert hast. Falls ihr uns Feedback geben möchtet, auch das ist natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Einerseits könnt ihr uns natürlich sehr gerne bewerten auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, da freuen wir uns sehr. Andererseits allerdings könnt ihr natürlich auch per E-Mail mit uns in Kontakt treten. insideimpact@wu.ac.at ist die Adresse. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Bis zur nächsten Folge wünschen wir alles Gute. Bis bald bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der WU Wien. Alles Gute. Ciao.